HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Beginnen wir mit Edgar Selge, dem Schauspieler mit dem etwas herben, aber durchaus sympathischen Charaktergesicht, das ihm nicht zuletzt auch zu vielen Charakterrollen in Film und Fernsehen verholfen hat. Aber Edgar Selge hat auch einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund durch sein Studium der Philosophie und Germanistik. Und jetzt hat er das getan, was in den letzten Jahren auffällig viele deutsche Schauspieler gemacht haben. Er hat einen Roman geschrieben. Hast du uns endlich gefunden? Das ist sein literarisches Debüt. Ja, Dorothee Meyer-Karweg, ich sage Roman, aber vielleicht ist es ja auch eher eine Autobiografie, oder?
Also nicht ganz. Zumindest lässt er das bewusst ein bisschen in der Schwebe. Es wird auch nur eine Kindheit beschrieben, also nicht Edgar Selges Weg zur Schauspielerei beispielsweise. Es ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der auch Edgar heißt, der auch sehr große Ähnlichkeiten hat mit dem Autor. Aber Edgar Selge sagt, der Junge sei wie ein ferner Bruder von ihm. Das Ganze ist auch nicht streng chronologisch erzählt, sondern wir hören so einzelne wichtige Szenen und da eingestreut dann auch immer die Gedanken des Erwachsenen, Edgar Selges eben.
Aber vornehmlich ist es die Beschreibung einer Kindheit. Wie wächst denn dieser Junge auf, der hier beschrieben wird?
Ja, das ist eine Kindheit der 50er und 60er Jahre. Der kleine Edgar hat 4 Brüder, von denen 2 recht früh sterben. Einer Rainer, weil er nach dem Krieg mit einer Handgranate spielt, der andere Andreas mit 19 an Nierenversagen. Und beschrieben wird so das Lebensgefühl dieser Zeit aus dem Blickwinkel von dem Kind Edgar und auch sein Blick auf sich selbst und seine Eltern. Der Vater ist Jurist und wäre beinahe Pianist geworden. Aber er wird Gefängnisdirektor einer Jugendhaftanstalt in Herford. Dort gibt er auch Hauskonzerte für die Strafgefangenen. Auch die Mutter ist sehr musikalisch und christlich geprägt.
Das klingt nach einem sehr behüteten und gebildeten Elternhaus erstmal, aber so harmonisch, wie sich das anhört, wird es ja dann nicht gewesen sein, denn wo kein tiefer Konflikt, da auch keine Geschichte.
Ja, so ist es. Die Eltern, die sind beide aus Königsberg geflohen, versuchen jetzt so durch Hingabe an die klassische Musik und auch an die Literatur nachzuholen, was sie in der Jugend verpasst haben. Aber es ist auch ein, ja, von Gewalt geprägtes Elternhaus. Also vor allen Dingen der Vater ist sehr, sehr streng und er verprügelt Edgar sehr oft. Der Junge erträgt das mit einer erstaunlichen Resilienz. Und dieser kleine Edgar fühlt auch selbst so einen gewissen Teufel in sich. Er verzweifelt auch fast daran und kann doch kaum was dagegen machen. Er bestiehlt sogar seinen Bruder Werner. Einmal um 1 Mark und damit geht er dann ins Kino. Das ist so seine ganz große Leidenschaft. Reue kommt dann nach dem Film, als er an den bestohlenen Bruder denkt.
Wie soll ich ihn angucken? Er wird am Tisch sitzen, neben mir. Ich werde an nichts anderes denken können als an diese Mark und ob er sie schon vermisst. Warum bin ich ein Dieb? Warum hat ein Filmplakat so eine Macht über mich? Vielleicht geht es um etwas anderes. Vielleicht will ich einfach Vertrauen brechen. Wenn ich genug Geld hätte, würde ich mir dann ein anderes Verbot suchen, das ich übertrete. Brauche ich die Übertretung? Weiß ich sonst nicht, wer ich bin? Werde ich erst ein Mensch, wenn ich eine Regel verletze? Bin ich ein Fallbeispiel, wie unser Gefängnispsychologe das nennt? Plötzlich bin ich zu Hause angekommen. Was für ein grauenvolles Ziel, wenn man seinen Bruder bestohlen hat. Wann werde ich endlich nicht mehr nach Hause kommen müssen? Im Flur höre ich schon das Gesumm am Tisch. Ich öffne die Esszimmertür. Sie sitzen alle unter dem warmen Licht der Lampe und löffeln Suppe.
Und natürlich haben sie den Diebstahl schon entdeckt. Ja, und dann folgt eine Ohrfeige des Vaters, bei der Edgar regelrecht zu Boden geht. Auch der Rohrstock wird vom Vater oft eingesetzt. Selbst beim Lateinüben mit dem Vater rutscht dem schnell die Hand aus. Und wie es damals so war, die Mutter hat es stets zugelassen, hat ihn auch selbst mal geschlagen, aber dann eher unbeholfen. Was die Mutter wohl nicht ahnt, die Schläge haben auch eine gewisse sexuelle Komponente. Also der Vater drängt sich immer immer wieder so von hinten an Edgars Po. Und Edgar erfährt dann später, dass das auch den Brüdern widerfahren ist. Allen war es eigentlich ziemlich fürchterlich, aber keiner hat was gesagt und sich schon gar nicht gewehrt.
Tja, was zu dieser Zeit ein sehr verbreitetes Verhaltensmuster gewesen ist, das wissen wir durch zahlreiche Dokumentationen. Ja, und es ist ja auch nachvollziehbar bei dem Druck, der von außen aufgebaut wurde, der Druck nämlich auf jeden Fall darüber zu schweigen. Wie hat er sich im Folgenden seinem Vater gegenüber verhalten oder hat er vielleicht Mitschülern etwas von seinem Leid vermittelt?
Nein, das hat er auf gar keinen Fall. Also schon gar nicht über diese sexuellen Annäherungen, aber auch nicht über die Schläge. Also als ein Mitschüler ihm erzählt, er sei von seinem Vater grün und blau geschlagen worden und auch seine Striemen zeigt, verrät Edgar seinen Vater nicht, obwohl er auch einiges vorzuzeigen hätte.
Bei Eltern dieser Generation fragt man sich dann ja unwillkürlich, was die in der NS-Zeit gemacht haben. Erzählt Edgar Selge auch davon?
Soweit er es von seinen Eltern erfahren hat, also der Vater war auf jeden Fall Wehrmachtssoldat im Osten und hat dort auch Tagebuch geschrieben, aber die Mutter hat nach dem Tod des Vaters große Teile der Aufzeichnungen schlicht vernichtet und nur die harmloseren dann drin gelassen.
Also man kann nichts mit Sicherheit sagen, dass die Eltern jetzt Hitler-Sympathisanten waren oder vielleicht sogar Parteigänger.
Also das erwähnt Edgar Selge jetzt nicht. Zumindest sind die Eltern aber mit dieser Ideologie aufgewachsen und die haben durchaus Schwierigkeiten damit, nun alles als falsch zu beschreiben, an was sie geglaubt haben. Sie sind durchaus froh, dass Krieg und Diktatur vorbei sind, aber den Juden gegenüber, da sind sie schon weiterhin sehr reserviert. Also sie sprechen den Juden beispielsweise alles Schöpferische ab.
Ganz harmlos werfe ich ein. Ist die Bibel keine schöpferische Erfindung? Prompt antwortet unser Vater, die Bibel ist überhaupt keine Erfindung, sondern Gottes Wort, das sich an alle Menschen richtet. Das würde ich aber auch sagen, ereifert sich unsere Mutter. Gerade die Juden haben Gottes Botschaft des Neuen Testaments mit Füßen getreten und Christus, der sie retten wollte, respektlos ans Kreuz genagelt. Trocken, vollkommen humorlos, sagt Werner, dann seid ihr ja quitt. Von Respekt zeugt euer Umgang mit den Juden auch nicht, eher von Mordlust. Das ist ein Satz für eine große Stichflamme, eine kurze Zäsur, und dann schlägt unser Vater mit der flachen Hand auf den Tisch, das Geschirr und Besteck klirren. Es hat niemand gewusst, was in den KZs geschieht, und wer es gewusst hat, ist abgeholt und selbst nach Auschwitz geschickt worden. Und unsere Mutter schüttelt den Kopf, weil wir Kinder keine Ahnung haben, wie die Juden sie damals von allen Plätzen gedrängt hätten. Im Theater, in der Oper, in Konzertsälen, in den Universitäten, in den feinen Restaurants, in den Zeitungen, in der Politik, ach, überall, wo man hinsah, die Juden waren immer schon da. Überall haben sie einem vor der Nase gesessen. Ich muss gar nichts sagen, die Sache läuft von alleine. Auf Werner ist Verlass. Im richtigen Augenblick ist er zur Stelle. Zu unserer Mutter sagt er, regt euch doch nicht auf, ihr habt ja gründlich aufgeräumt. Jetzt könnt ihr zufrieden in eurem arischen Mief sitzen und euch an der eigenen Tiefe berauschen. Seele im Überfluss.
Tja, die Söhne, da sind sie schon auch ein bisschen größer, geben den Eltern gehörig Kontra. Immerhin, die Mutter geht später allein in München in die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht und setzt sich also bewusst mit dieser Zeit auseinander.
Und der Vater?
Ja, der hat einige Zeit nach dem Krieg am Militärgefängnis gearbeitet und dort waren Nazis inhaftiert, die sich später für die ausnehmend wohlwollende Behandlung des Vaters bedankt haben. Und Edgar Selge schreibt, wie der Vater ausgerastet ist, als die Regierung von Willy Brandt die Verjährung von Völkermord 1969 aufhob.
Also es klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Stück Zeitgeschichte und nach wieder einer ganz eigenen Perspektive auf diese Zeitgeschichte.
Ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich war durchaus voreingenommen. Also ein Schauspieler, der jetzt auch noch meint, schreiben zu können, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber ich finde, er schlüpft mitreißend in diese Gedankenwelt des kleinen Jungen, den immer wieder auch der Teufel lockt und dann dieses sehr ambivalente Vater-Sohn-Verhältnis und dieses vermurkste Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre. Das hat mich durchaus sehr fasziniert. Und es ist auch ein Versuch, sich den Eltern wieder anzunähern. Also der erwachsene Edgar Selge träumt von ihnen. Und da sagt die Mutter, hast du uns endlich gefunden? Also da kommt der Buchtitel dann auch her. Allerdings bleibt sie in diesem Traum dann auch sehr distanziert und verschwindet dann auch plötzlich wieder.
Wir haben jetzt Edgar Selge zweimal gehört als Sprecher der eigenen Gedanken, womit er für mich besticht, ist vor allem Persönlichkeit.
Ja, er liest sehr akzentuiert, hat ja so eine ziemlich raue Stimme. Er lässt sich beim Lesen auch relativ viel Zeit, hat auch schon ein bisschen so eine heisere Altersstimme, aber trotzdem finde ich auch, kann er sich sehr gut in diese Gedanken des kleinen Jungen hineinversetzen. Und er kann seine Herkunft auch nicht verleugnen, das finde ich aber auch ganz schön. Und es ist ja so ein kleiner Junge, der um seinen inneren moralischen Kompass ringt. Und das fand ich schon alles sehr beeindruckend und finde, das sollte man unbedingt lesen oder eben hier hören. Immerhin ist es ja auch ungekürzt.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über Edgar Selge, Hast du uns endlich gefunden? Das ist eine Autorenlesung, zwei MP3-CDs, umfasst sie 8,5 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 25 Euro, ist sie bei Argon Edition erschienen und kam im Dezember auf die Hörbuchbestenliste.